Nordlicht macht uns wieder Mut.
Gegen gerade,
hier gehören wir hin. Jeder Take wie ein neuer Beginn.
Hallo und herzlich willkommen hier zur 228. Ausgabe der Gegengrade nach einem heißen Tanz, den die Eintracht mit der alten Dame heute im Eintrachtstadion aufs Parkett gelegt hat. Sehr ausgeglichen gestaltet. Wir nehmen auf um 20.44 Uhr des Spieltags, also frisch aus dem Stadion eingeflogen und ans Mikro gesetzt. Hallo Thomas, wie geht es dir?
Hallo Anna, ja, gemischte Gefühle, könnte man sagen, so wie das Spiel halt gelaufen ist. Aber immerhin hat mit der Rückfahrt und der Bahn alles geklappt, so dass wir mit noch frischen Emotionen über das Spiel reden können. Anna, wo hast du das Spiel verfolgt?
Auf der Couch. Du hattest mich ja freundlicherweise eingeladen, mit dir zusammen auf der Gegengrade das Spiel zu sehen, live im Stadion. Allerdings ist mein Hund leider krank. Sie musste eine Operation über sich ergehen lassen. Und Hunde haben es an sich, dass wenn sie eine Wunde haben, sie die lecken. Und das ist dringend zu unterlassen, aus Hygienegründen. Das versteht der Hund aber nicht. Und ja, genau, damit sie das lässt und ihren Body anbehält und hoffentlich bald wieder richtig heil ist, toi toi toi, musste ich heute mit einem Auge den Hund bewachen und habe mit den anderen Augen, mit dem anderen Auge, ich habe nur zwei tatsächlich, dieses Spiel verfolgen. Auf der Couch, von der Couch aus bei dem Pay-TV-Sender meiner Wahl.
Mhm. Man hat gar keine Wahl, aber
immerhin. Nee, ja, das stimmt.
ja, ich erwarte natürlich aus der Community beste Genesungswünsche für Ruby.
Ja, das wäre gut.
Sein.
Ja, Comeback stronger.
Stelle. Ja, genau. An dieser Stelle natürlich von meiner Seite auch.
Danke.
Verständlich. Ja, ich war im Stadion, war schon, ich will nicht sagen pickepacke voll, aber schon fast ausverkauft. 22.000 und ein paar hundert noch irgendwie. Also war schon gut was los. Hertha, die beiden Blöcke auch völlig ausverkauft. Klar, die Berliner haben es nicht weit, haben eine große Fanschar, haben schon für ordentlich Stimmung gesorgt. Und aus härter Sicht, die erste Halbzeit war ja auch recht stimmungsvoll, könnte man so sagen, oder?
Ja, tatsächlich. Guten Start erwischt. Da, ja, hinten gepennt, unsere Viererkette. Und dann hatte Ron-Torben Hoffmann kaum eine andere Wahl, als so zu agieren, wie er tat. Nämlich mit der Hand nach dem in den Strafraum eindringenden Hertha-Spieler zu greifen und ihn astrein zu Fall zu bringen. Heißt gelbe Karte und Elfmeter. Doppelbestrafung ist ja abgeschafft, trotz letztem Mann. Ja, genau. Und damit dann der 1-0 Rückstand für die Eintracht. Ich habe mir eben gerade noch die Pressekonferenz gegönnt und der Trainer lässt so viel Einblick in den Matchplan zu. Das war nicht die Hoffnung. Man hatte eigentlich gedacht, vielleicht geht man nicht früh in Rückstand. Also, ja.
Wie überraschend. Okay,
ja, tatsächlich. Ja, ich war auch, ja, aber tatsächlich.
Mhm. Okay, gut, gut. Also, die Absicht war okay, die Ausführung eher mangelhaft. Natürlich muss dieser Elfmeter auf die nervtötendste Art und Weise im Eintracht-Tor einschlagen, nämlich Rese, erstmal Rese, das ist schon
natürlich,
mal klar.
Ja, natürlich.
Natürlich verschießt er den eigentlich, natürlich kriegt er den Nachschuss für die Füße, natürlich ist kein Nicolaou da, der das Ding nochmal aus der Gefahrenzone befördern kann. Wir erinnern uns vor ein paar Jahren im Spiel gegen Dortmund 2, eine der, glaube ich, bemerkenswertesten Szenen, die jemals im Eintracht-Stadion stattfanden. Und so war Eintracht in Rückstand geraten. Ja, Kornetka hatte Tempelmann für Yadimchi aufgeboten, dafür auch sonst reichlich umgebaut. Ich habe mir das mal nochmal hier notiert. Marie, linker Flügel, Joe Gomez hinten rechts, was auch, glaube ich, auch irgendwie ganz sinnvoll war, den da gegen Rezo zu stellen eigentlich. Aydin dann auf die Doppel-6 zu stellen. Du hattest im Vorgespräch da eine ganz clevere Analyse, warum er das wohl wieder zurückgenommen hat. Vielleicht lässt du uns hier nochmal teilhaben, Anna.
Ja, ich hatte ein bisschen den Eindruck, im Grundsatz ist das natürlich ganz smart gedacht, weil wir jetzt auch letzte Woche in Bochum gesehen haben, Aydin als Außenverteidiger hat seine Schwierigkeiten gegen sehr schnelle Gegenspieler. Auch wenn er da technisch absolut wahrscheinlich gut gegen agieren kann, hat er mit dieser Dynamik einfach Schwierigkeiten gehabt vor einer Woche. Und da dann eben entsprechend flinke Gegenspieler auf die Position der Außenverteidiger zu stellen, finde ich grundsätzlich, hattest du ja auch gerade gesagt, erstmal einen ganz plausiblen Schluss. Und ich habe jetzt gedacht, dass er da irgendwie so ein bisschen in den Titel gekommen ist, eigentlich mit seiner eigenen Spielphilosophie, weil er ja das Spiel beherrschen möchte und gestalten will und eigentlich sehr aktiv vorgehen möchte. Und ich finde, eine solche Rochade zur Stärkung der Defensive und zur Schwächung des kreativen Offensivspiels, hätte ich gedacht, passt gar nicht so zu ihm. Und insofern dann, ich glaube, Anfang 20. Minute stellt er um. Irgendwie so um den Dreh, kurz nach der 20. Minute. Und ist, glaube ich, auch gut gewesen. Also Gomez weiter nach vorne zu ziehen wieder und vor allem Marie ins Mittelfeld. Weil er da auch einfach zuletzt, finde ich, im Zusammenspiel mit Florian Flick so gut agiert hat, dass mich das ein bisschen überrascht hat, weil ich das nicht nur als das funktioniert ganz gut, sondern gerade dieses Duo tatsächlich als phasenweise enorm stark wahrgenommen habe. Also er hat es ja korrigiert, wird sich auch bei der initialen Startelf irgendwas gedacht haben natürlich. Ja, vielleicht lässt man es einfach aber auch in den nächsten Spielen. Ja.
Ja, es kam vielleicht noch hinzu, ich meine, Aydin hatte in Bochum nun vorsichtig ausgedrückt nicht gerade seinen besten Tag in der Abwehr. Insofern nochmal gerade gegen die schnellen und spielstarken Leute wie Fabian Reese. Es ist schon sinnvoll, einen ja recht schnellen und vor allen Dingen laufstarken Gegenspieler wie Gomez dahinzustellen. Wie gesagt, wie du sagtest, so roundabout um die 20. ein bisschen später anders beendete dann Konnetka das Ganze aber wieder und beorderte Marie ins Mittelfeld. Du hast schon gesagt, Gomez vorne links, Aydin nach hinten rechts. Es änderte sich nicht so rasend viel. Eintracht übernahm schon ein bisschen mehr das Heft des Handelns. Ich fand aber die Herangehensweise einfach sehr, wie soll man sagen, fast schon lethargisch. Wenig Spiel ohne Ball, das berühmt-berüchtigte, also wenig Anspielstation, wenig Kombinationsfußball. Und der Einzige, der mal was versuchte, war halt Lino Tempelmann mit Einzelaktionen. Aber viel mehr passierte eigentlich nach vorne nicht. Und wenn es nicht in dieser 45. und 46. Minute, also so Nachspielzeit, noch die beiden Chancen gegeben hätte, wäre eigentlich das Spiel in der ersten Hälfte ohne Torchance für Eintracht zu Ende gegangen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich war auch ein bisschen irritiert, zumal ich einerseits fand, dass Tempelmann natürlich individuelle Qualität total reinbringt und auch so diesen Moment von, okay, was passiert jetzt? Enorm ballsicher, gerade so in diesen Querläufen rund um den gegnerischen Strafraum. Das fand ich schon cool. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist er aus welchen Gründen auch immer und er muss ja auch nicht in allen der Beste sein oder vielleicht auch aufgrund seiner Knieverletzung. Er ist jetzt nicht der Typ Conte, der sich am Mittelkreis den Ball schnappt und dann mit 35 km/h Richtung Tor rennt, sondern er braucht ein bisschen Zeit. Und ja, das, was ich, also ich hatte halt insgesamt einfach das Gefühl, es ist kein besonders dynamisches Spiel. Und auch ich weiß nicht, auch dann, also ich weiß, ab und zu hat das auch schon geklappt, aber irgendwie dann irgendwie so ein bisschen aussichtslose Aydin-Weitschüsse, finde ich, sind irgendwie zu früh im Spiel. Ja, also genau, irgendwie überflüssiges Zeichen von Verzweiflung und Ratlosigkeit. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das so wirklich das ausgewiesene Wunschmittel der Wahl sein soll, weil es ja einfach keine spielerische Lösung ist. ja, umso besser dann irgendwie vielleicht, obwohl es ja nicht zu dem Ausgleich kam, dann kurz vor der Pause, aber dass man noch so ein paar Highlight-Momente hatte, die man dann als Motivation mit in die zweite Halbzeit nehmen konnte. Aber ja, insgesamt war das irgendwie sehr ernüchternd, ne, weil man natürlich irgendwie auch einfach Angst hat, so, ne? Also du denkst so, okay, die ersten Spiele unter Konecka liefen ganz gut, ist es jetzt schon wieder vorbei? Also ich habe mich verfolgt da schon dieser Gedanke von, das ist jetzt wieder der komplette Einbruch. Oder dass du da dann gegen so einen Gegner, Hertha ist die auswärtsstärkste Mannschaft dieser Saison in der Liga, dass du einfach komplett rasiert wirst zu Hause. Und das wäre natürlich ein absolutes Desaster gewesen nach dem 4-1 gegen Bochum letzte Woche zu Hause im vorletzten Heimspiel mitten im Abstiegskampf so richtig einen aufs Maul zu kriegen. Ja, deswegen war ich ehrlich gesagt so ganz froh, dass sie den Arsch dann auch einigermaßen durch die Tür bekommen haben. Ja, und dann wurde es ja auch ein bisschen besser in Halbzeit 2.
Also inklusive Pfostenschuss und Co. Also wir hätten uns zur Halbzeit über 0-3 nicht beschweren dürfen, glaube ich. Dann wäre die Messe da wohl gelesen gewesen. Also Hertha hat uns dankenswerterweise am Leben gelassen. Durch das statische Spiel der Eintracht brauchten die halt nur auf, wie sie dann immer wieder kamen, den Fehler spätestens im letzten Drittel zu warten, den Eintracht zuverlässig ablieferte, um dann halt zu kontern. So, das schien der Matchplan zu sein. Der ging halt zu 90% auf. Zum Glück fehlten die letzten 10%, nämlich die Tore. Natürlich stand bei der letzten Aktion von Flick Rehse in der Gegend rum, der dann abgeschossen wurde, statt dass der Ball im Tor landete aus 5 Metern. Das gibt so Typen, die sind einfach nur nervtötend. Also, meine Güte nochmal. Nichtsdestotrotz, Eintracht kam sehr viel besser aus der Hälfte. Hatte gleich in der 51. Minute, hatte ich eigentlich schon einen Torschrei auf den Lippen, weil Tempelmann halt zentral abschließen konnte. Das Ding aber rechts vorbeizog. Sowas hat er in der letzten Saison auch schon mal gebracht. Und wie erinnere ich mich da dunkel? Also meistens aus 20 Metern knallt er die Dinger halt, zerschießt er die Netze, wie er will. Wenn er zu nah ans Tor kommt, habe ich die Wahrnehmung, will er es irgendwie zu genau machen oder ich weiß es nicht.
Naja, so dieses so Ding, aus der Drehung, ne, dass man fast das Gefühl hat, er geht so ein bisschen in so eine deutliche Schieflage Richtung Boden und zischt dann das Ding da irgendwie Volley quer durch den Strafraum. Ja, ich kann, also ich weiß, welche Szene du meinst. War total wichtig, genauso wie Alidu, der eingewechselt wird und auch ad hoc eine gute Aktion hat. Ist halt super für den Spieler, um so ins Spiel zu finden. Aber ich habe wirklich geschrien, muss ich sagen. Also, und ich erinnere mich auch, vor einigen Folgen hast du gesagt, Gott sei Dank ist halt dieses Gefühl wieder da. Aber ich muss schon sagen, so punktuell hatte ich doch eher ein Wutgefühl in mir, weil ich so dachte, das gibt es doch nicht. Ihr müsst doch einfach. Ein Tor, Alter, wirklich, ne? Und dann hast du parallel den Ticker auf. Ich weiß nicht genau, wie dein Empfang da im Stadion war, aber dann siehst du irgendwie dieses Hin und Her zwischen Darmstadt und Fürth. Das Ding für Münster auf Schalke war ja relativ, da war ja der Deckel relativ früh drauf. Aber oh Gott, ey, wirklich, also diese Phase der Saison ist wirklich einmalig scheiße. Es ist jedes Jahr wieder unbeschreiblich aufreibend. Ja, und das Miese ist halt, ne, wenn du dann in der Halbzeitpause, wenn du Fernsehen guckst, dann die Zusammenfassung siehst, zum Beispiel von Schalke gegen, die zu Hause gegen Münster gespielt haben, und du denkst immer, das ist so einfach. Ihr müsst doch nur den Ball so treffen, dass er ins Tor fliegt. Es ist, aber deshalb, offensichtlich halt nicht. Also, ja.
Deshalb spielen manche auf Platz 16 und andere sind Tabellenführer. Das ist halt der Unterschied.
Das ist immer wieder die Stunde der Weisheiten. Ne, gegen gerade.
Dafür sind wir da, Anna.
Dafür sind wir da. Ja, absolut. Die Leute warten darauf.
Es kommt sonst keiner drauf, und wir müssen die Wahrheit einfach einmal mal aussprechen.
Ja.
Ja, Ernst steht mehrfach im Mittelpunkt, verändert einmal einen vermeintlichen Ausgleich, der dann so wegen Abseits hätte abgepfiffen worden wäre. Eintracht nochmal Glück, Schuler an die Latte, der vor schon an Pfosten in der Halbzeit davor geschossen hat. Also viel Alu-Pech zum Glück für uns. Dann das nächste Ding, wo ich mir vorstellen kann, wenn ich schon bei Tempelmann aufgeregt hast. Mijatovic macht das großartig, setzt sich da schön im Strafraum durch und durch, weiß ich, aus 8, 9, 10 Metern schießt halt Ernst in die Arme.
Ja.
Da denkst du, also gut, vielleicht hast du Angst gehabt, drüber zu schießen, aber wieso so halb hoch, so Torwarthöhe?
Ja, auch Ernst ist schon auf dem rechten Bein. Der muss sich eigentlich nur umkippen lassen und hat das Ding dann in den Arm. Das ist einfach unglaublich bitter. Also vor allem, ne, der ist noch gar nicht so lange dabei und dem nehme ich echt so ab, dass der einfach krass genervt ist von dieser Situation und einfach auch für den Verein gerne endlich treffen würde. Also hat er ja schon, aber halt öfter. Ja, total, absolut. Also ich stand und lag und weinte auf meiner Couch und auf dem Teppich und auf dem Boden, überall. Jede Liegefläche wurde genutzt, um beweint zu werden.
Ja. Ja, die Dudu hast du schon angesprochen. Ein paar Minuten später schießt links am Tor vorbei. Dann kommt es zu einer Szene, die einerseits ein bisschen Hoffnung weiter aufkeimen ließ, andererseits natürlich an Fürth erinnerte, also an das Spiel in Fürth, nämlich Rot für Eichhorn nach VAR-Intervention, hat zunächst erst Gelb bekommen. Wie ich nachlas im Kicker, der jüngste Spieler mit einer roten Karte in der Zweitligageschichte. 16 Jahre ist der Knabe alt. Eintracht braucht da noch ein paar Minuten. Dann kam die große Stunde des Max Marie, der an der Strafraumkante mal mit einer netten Körpertäuschung mal kurz sein Gegenspieler ins Leere laufen ließ und dann einmal wuchtig abzog und das Ding endlich oben links im Knick landete.
Unglaubliches Tor.
Unglaubliches Tor. Interessanterweise für mich so gefühlt, das wird natürlich nicht stimmen, aber gefühlt die einzig sinnvolle Aktion von Marie und in diesem Spiel, der aus meiner Sicht irgendwie keinen besonders guten Tag erwischt hatte. Also dass das Spiel versuchte zu dirigieren, aber so oft sprang da nicht viel bei raus. Aber das hat er schon herausragend gemacht, muss man sagen.
Wahnsinn. Ja, total, absolut. Also vor allem, ich finde, also auf den ersten Blick sah es einfach so aus, als zieht er ab und das Ding geht halt irgendwie hinten, schlägt ins lange Eck ein. Aber der Torwart ist halt einfach da und auch wirklich fast dran und er wickelt sich so links hinter dem Pfosten ins Seitennetz. Ein bisschen weiter links wäre an Pfosten oder weg gewesen, ein bisschen weiter rechts und der Torwart hätte ihn safe gehalten. Also wirklich super platziert, fantastisch abgeschlossen, tolles Tor. Und zu dem Zeitpunkt insgesamt auch der verdiente Ausgleich, was irgendwie lustig ist, weil es ist der verdiente Ausgleich, weil die Eintracht echt sich deutlich gesteigert hat und zu Möglichkeiten kam und diese nicht nutzen konnte. Gleichzeitig hätte sie auch schon 3-0 zurückliegen können. Solche Geschichten schreibt einfach nur der Fußball. Das ist unglaublich.
Aber am Ende springt halt nur dieser eine Punkt heraus, weil viel mehr passiert nicht mehr. Also Eintracht war schon am Drücken, aber so richtig Torchancen rausgespielt. Nee, auch die Einwürfe von Mijatovic diesmal sorgten nicht für die sonst gewohnte Unruhe im gegnerischen Strafraum. Ich glaube, die drittbeste Defensive oder irgendwie sowas hat Hertha gegen den zweitschwächsten Sturm. Insofern, unterm Strich muss ich sagen, ist das 1-1 okay. So, die erste Hälfte geht ganz klar an Hertha, wie du schon sagst. Da hätten wir uns schon eigentlich verabschieden können. In der zweiten Hälfte ist man gerade wegen der 20 Minuten Überzahl. Ja, erhofft man sich natürlich schon, dass dann irgendwie am Ende 3 Punkte rausspringen. Aber ich glaube, so unterm Strich ist das okay. Es ist natürlich ein bisschen wenig deswegen, weil Fürth, die zweimal zurücklagen, am Ende doch noch ihr Spiel mit dem Last-Minute-Treffer im Gegensatz zu uns gewonnen haben. Eintracht bleibt auf dem Relegationsplatz, muss jetzt auf dem Betze. was glaubst du, was werden wir da reißen können? Also ich glaube nicht, dass es viel Sinn ergibt, jetzt den Rest der Saison noch irgendwie durchzurechnen.
Nee.
Wenn wir mal so von Spiel zu Spiel gucken, Kaiserslautern mit einem eher recht blamablen Auftritt 0-3 verloren, also auch so völlig chancenlos, stand völlig neben sich, aber der Betze ist halt schon
ja.
Der Betze also, halt, ne?
Ja, Kaiserslautern ist auswärts einfach sehr schlecht. Das auch Grund dafür, dass sie jetzt oben dauerhaft eben nicht mitmischen konnten. Ich glaube irgendwie drittschlechteste Auswärtsmannschaft oder so. Zu Hause sind die halt top, weil sonst würden sie ja nicht so vergleichsweise dann doch weit oben stehen. Bei Hertha ist lustigerweise genau andersrum. Also lucky us, dass wir jetzt genau in dieser Konstellation die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga zu Hause hatten und jetzt gegen eine so heimstarke Mannschaft auswärts antreten müssen. Naja, schade. Die haben ja, glaube ich, also jetzt an diesem Wochenende haben sie in Kiel gespielt und davor haben sie im Olympiastadion verloren. Also jetzt zwei Auswärtspleiten, meine ich, im Rücken. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass die Fans, die sie nach Kiel, von Kaiserslautern ist eh alles weit, aber Kiel ist schon auch nochmal weiter als alles andere, dass sie da irgendwie Entschuldigung für sagen wollen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht's eigentlich wirklich um gar nichts mehr. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, das kannst du drehen und wenden, wie du möchtest, dieses Argument. Für Nürnberg ging's auch um nichts mehr, für Karlsruhe geht's auch um nichts mehr. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was man da dann draus macht. Es führt halt einfach keinen Weg dran vorbei, dass wir das Tor öfter am besten sogar treffen als einmal pro Spiel. Und wir müssen halt gewinnen. Und das ist wirklich einfach, das ist einfach alles irgendwie ein bisschen blöd, weil zu einem anderen Zeitpunkt in dieser Saison hätte ich gesagt, gegen eine Hertha in dieser insgesamt auch relativ soliden Verfassung zu Hause nach Rückstand und nach so viel, die treffen dann Aluminium und kontern und sind schnell und so weiter und so fort, ist ein 1-1 schon absolut okay. Da, weiß ich nicht. Also isoliert betrachtet würde ich sagen, kann man mit dem Spiel heute wirklich so ganz zufrieden sein. Vor allem, wenn man sieht, wie unzufrieden die Hertha ist über den Punkt. Ist ja immer so ein ganz guter Indikator. Gleichzeitig hilft uns das nichts. Wir hätten besser 3 Punkte haben sollen, zumal eben Fürth gepunktet hat. Auf der anderen Seite Bielefeld hat nur 1 Punkt geholt. Münster ist komplett untergegangen. Düsseldorf scheint der späte Trainerwechsel von Anfang zu Ende, insert Wortwitze, irgendwie nicht so richtig voranzubringen. Also in der Liga tut sich viel. Es sind sehr formschwache Mannschaften dabei. Es sind leider gerade im Keller, zum Beispiel auch mit Magdeburg, sehr formstarke Mannschaften dabei. Und wir müssen einfach diese Krise, diese Torkrise irgendwie abstellen. Das, keine Ahnung.
Ich glaube also für Tempelmann hat es ja schon mal für 60 Minuten gereicht. Also der wird wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, 75 vielleicht mal spielen können auf dem Betze. Das ist ja immer noch meine große Hoffnung. Ich glaube, Mijatovic ist so genervt von seiner vergebenen Großchance. Dem traue ich auch ja immer noch so einiges zu. Das ist ja der zumindest eine Großchance pro Spiel hat. Dimtschi ist für mich ja nur noch, weiß ich nicht, den kannst du ja noch mittlerweile auf die Tribüne setzen.
Das ist vielleicht ist der im Kopf sein, auch schon wieder weg.
Selbst. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Auf den brauchen wir nicht mehr bauen. Nee. Ja, das Doofe ist, durch das schwache Auswärtsspiel wird Kaiserslautern natürlich versuchen, Wiedergutmachung zu betreiben für die eigenen Fans. Ne? Da kommt ein Abstiegskandidat. Da ist natürlich die Erwartungshaltung bei den Roten Teufeln, die aus dem Stadion zu schießen, aber auf jeden Fall mit 3 Punkte reinzufahren und Wiedergutmachung für das letzte Spiel zu betreiben. Das wird ein schweres Stück Arbeit, zumal wir uns meistens auf dem Betze eh selten gut anstellen.
Aber es hilft nichts. Was unsere Hörerinnen und Hörer nicht wissen, es sind ja die Premium-Maskottchens am Start. So. Das sind wir beide. Wir werden nämlich zu den, zu dem, zu diesem Ort fahren. Ich war noch nie auf dem Betzenberg. Ich bin wirklich sehr gespannt. Freue mich sehr. Das ist mein einziges Auswärtsspiel, glaube ich, diese Saison. Letztes Jahr war ich beim HSV auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Jahr war ich noch nicht unterwegs. Insofern, genau, steige ich Freitagmorgen in den Zug, werde mein malades Hündchen bei meinen Eltern lassen und dann von Braunschweig aus darunter reisen.
So sieht es aus. Ich
bin sehr gespannt.
Das werde ich auch tun. Wir werden da mit 4 bis 5 Leuten aufschlagen und den Bett so unsicher machen. Also, es muss gut gehen mit der Unterstützung im Rücken. Was willst du denn noch? Dann zählen auch wirklich gar keine Ausreden mehr,
wenn wir da vor Ort auftauchen. So ist es, ey. So mein Gott. Ey, wir haben vor allem, wir haben halt noch ein Heimspiel. Und wir haben noch 3 Auswärtsspiele. Das ist halt wirklich so schmerzhaft, ey.
Ja, ach komm, egal. Die Jungs packen das.
Okay.
Die Jungs schaffen das. Komm, okay. Also irgendwann werden sie ja selber merken, sag mal, diese zweiten Halbzeiten, ne? Eigentlich sind die doch gar nicht so schlecht. Könnten wir es mal versuchen, so auf die erste Halbzeit zu transportieren,
ja, das wär
und
echt
gleich
cool.
Schon mal so zu spielen?
Das wäre echt cool, ja.
Außerdem, ja. Ein letzter aufbauender Mutmacher. Wie ihr wisst, ich habe ja meinen Zweitverein SSV Jeddelo. Die sind 5 Spieltage vor Saisonende nicht mehr von Platz 4 zu verdrängen. Die bisher beste Saison war die Premierensaison 17-18. Da sind sie 7. geworden mit 49 Punkten. Jetzt sind wir mindestens 4. 3 könnten wir noch werden. 2. schon schwierig. 1. werden wir nicht mehr. Meppen wird aufsteigen. Mit bereits 60 Punkten. Also vielleicht sogar noch 70 Punkten. Und Jeddelo steht im Endspiel des NFV-Pokals. Alle, die hier zuhören, erwarte ich am 24.05. einen Sonntag, der Pfingstsonntag, in Basinghausen zum Endspiel den SSV anfeuern. Denn wenn wir gegen Drochters und Assel, leider auch eine sehr gute Saison am Spielen, aber die sind auch nicht unschlagbar. Also, die Jungs sind Pokalschreck, schon 2 Drittligisten aus dem Pokal geschmissen. Jetzt gerade gegen Habelse erfolgreich gewesen, davor gegen Osnabrück. Pokal hat eigene Gesetze, wir alle wissen es. Also, da ist was drin. Wir werden nicht nur NFV-Pokalspielsieger, sondern werden damit auch im DFB-Pokal.
Das ist richtig.
Also, ich erwarte euch am 24.05. in Basinghausen. Es gibt keine Ausreden. Alles klar?
Alles klar.
In diesem Sinne, erholen wir uns einmal von diesem erneut stressigen Wochenende.
Ist ganz kurz, apropos, wenn sich der SSV Jeddelo für den DFB-Pokal qualifiziert, dann deuten alle Zeichen darauf hin, dass der SSV nicht gegen die Eintracht spielen wird. Denn die Eintracht wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Platz über dem Relegationsplatz, der ist auch Amateur in der zweiten Liga, wieder im Amateurtopf spielen und damit ein Heimrecht in der ersten Runde haben. Oh, hier sind die. Ja, naja,
dann
mal gucken.
Sehen
aber
in der zweiten Runde. Ja. In diesem Sinne.
Gut. Optimistische Grüße.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden es weiter beobachten und kommentieren. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Sonntagabend. Kommt gut in die Woche und wir sehen uns auf dem Betze.
Oh ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.